Einer muss der Chef sein und sagen, wo es lang geht. Vielleicht ist das der Grund, warum Könige von alters her ihre Daseinsberechtigung hatten. Queen Elizabeth II. Feiert heute ihr diamantenes Thronjubiläum, aber neben ihr gibt's auf der ganzen Welt noch viele weitere Monarchen und vor ihr gab es schon viele, 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 die ähnliche Würden trugen. Ich habe geredet mit Maria Dettenhofer, Professorin für alte Geschichte in München, und zwar darüber, wie sich die Monarchie über die Jahrtausende entwickelt hat. Als erstes habe ich sie gefragt, woher kommt denn das Wort König eigentlich?
Das Wort König kommt aus dem Germanischen, aus dem Altgermanischen, von König oder Königgar. Daher haben die Briten auch das Wort King abgeleitet und auch das deutsche König kommt daher. Aber das Königtum an sich ist natürlich eine alte, weit verbreitete Herrschaftsform, speziell das Erbkönigtum, und da leitet sich natürlich vieles von dem lateinischen Rex ab.
Was hat man denn verstanden in der Antike zum Beispiel unter einem König?
In der Antike ist das Königtum sehr unterschiedlich definiert. Zunächst ist es auch immer ein Erbkönigtum. Wir haben in Mykene den Anax. Aber die Griechen haben auf das Königtum frühzeitig verzichtet. Die Tyrannis, in die es dann oft entartete, war unbeliebt, und nicht ohne Grund haben die Griechen die Demokratie entwickelt. Überhaupt ist es so, dass die erfolgreichsten Gemeinwesen der Antike auf Monarchien verzichten. Das sieht man ganz deutlich. Rom hat zwei Konsuln an der Spitze und erobert damit ein Weltreich. Karthago, der große Gegenspieler, hat zwei Sufeten an der Spitze. Sparta hat zwei Königshäuser an der Spitze, aber eben sind eben keine Monarchen. Und Athen eben mit drei Archonten. Also die fortschrittlichen Gemeinwesen verzichten auf die Monarchie, verzichten auf die Erbmonarchie und stützen sich auf Herrschaft, die auf verschiedene Schultern verteilt ist.
Warum war die Monarchie in der Antike so unbeliebt?
Sie galt als zurückgeblieben, sie galt als Nährboden der Willkürherrschaft, und es ist eben auch so, dass gerade die Erbmonarchie schwer kontrollierbar ist. Natürlich gab es auch die Wahlmonarchie. Allerdings, das Interessante ist natürlich bei der Erbmonarchie, dass hier auch Frauen ins Spiel kommen, und zwar als Regentinnen für unmündige Herrscher. Es war überhaupt die einzige Möglichkeit für Frauen, an politische Macht zu kommen, wenn sie diese als Stellvertreterinnen von Männern, in der Regel von unmündigen Erben, ausüben konnten. Und da gab es eine ganze Reihe, zum Beispiel Boudica in Großbritannien, die berühmte Boudica.
Also, wir haben die Erbmonarchie auf der einen Seite, wo dann wirklich in der Erbfolge die Kinder dann wieder auf den Thron kommen. Wir haben die Wahlmonarchie, wo ein König gewählt wird. Wie muss ich mir jetzt eine Gesellschaft vorstellen, die eine frühe Gesellschaft vorstellen, die in einem Königreich organisiert war?
Die müssen sich grundsätzlich klein vorstellen. Das sind kleine Gesellschaften. Und es sind patriarchalisch strukturierte Gesellschaften, in denen wichtige Familien das Sagen haben. Der Einzelne zählt wenig, sondern das Familienoberhaupt zählt alles. Und daraus rekrutiert sich in irgendeiner Weise dann auch das Herrscherhaus.
Mhm. Wie hat sich denn das Königtum außerhalb von Europa, wir haben ja immer nur einen Blick oder auf Europa jetzt gerade gehabt, wie hat sich das außerhalb von Europa entwickelt, zum Beispiel in China?
In China ist das Königtum auch weit verbreitet. Der chinesische Titel für den König lautete Wang. Allerdings hat Sun Quan, der große Kaiser, der auch die Tonarmee errichten ließ, dann etwa Ende des 3. Jahrhunderts vor Christus China geeint, hat alle Wangs, alle Könige, abgesetzt und hat sich selber die genannt, also Kaiser. Es ist natürlich im Prinzip auch nichts anderes. Es ist eine Monarchie, die von da an eben mit höchster Kontinuität bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts fortlebt.
Jetzt haben Sie ja eben schon mal kurz angesprochen, dass es auch Königinnen gab, die durch die Erbfolge auf den Thron kommen konnten. Sie haben auch schon Boudica genannt. Haben Sie noch andere Beispiele für Königinnen?
Also wie gesagt, es sind Königinnen, die eben immer nur als Stellvertreterin unmündiger Herrscher regieren können. Es sind immer nur Regentinnen. Es gibt auch Zenobia von Palmyra zum Beispiel. Bei den Römern gibt es das gar nicht. Es kommt nicht vor. Die Griechen haben mit weiblicher Herrschaft überhaupt nichts im Sinn. Es sind in diesem Punkt also in keinster Weise fortschrittlich. Mhm. Da findet man fortschrittlichere Ansätze in der Tat eher außerhalb Europas. Sie haben die Tradition in China auch. Sie haben verschiedene höchst erfolgreiche Kaiserinnen, die eben als sozusagen als Kaiserin Mutter die Regentschaft für diese Söhne führten, wobei es dann oft so endete, dass diese Söhne verdächtig oft starben, wenn sie volljährig waren und dann der nächste dreijährige oder vierjährige Thronprätendent vorgeschoben wurde, sodass sich die Herrschaft der Frau weiter verlängerte.
Auf jeden Fall sind die Damen damals sehr clever gewesen. Im Mittelalter hat sich auf jeden Fall dann die Monarchie als Herrschaftsform durchgesetzt. Warum dann da aus Ihrer Sicht?
Das hat ganz konkrete Gründe. Zum einen die Lex Salica, das salische Gesetz, das König Chlodwig, ein Merowinger, zu Beginn des 6. Jahrhunderts in Auftrag gegeben hat. Darin wird das Erbrecht genau definiert. Und Thronfolge hat ja auch immer viel mit Erbrecht zu tun. Und die Lex Salica verbietet die weibliche Thronfolge, auch wenn kein geeigneter Mann da ist. Und das salische Gesetz hat eben sehr nachhaltig gewirkt. Erst mit Maria Theresia greift man dann zur pragmatischen Sanktion, um das Problem irgendwie zu beheben. Also da muss man dann wirklich ganz komplizierte rechtliche Wege gehen, um aus diesem salischen Gesetz rauszukommen.
Aber das verstehe ich nicht so richtig. Wenn es dieses Gesetz gibt, was es eigentlich verbietet, dass Frauen auf den Thron kommen, warum hat sich das dann im Mittelalter durchgesetzt? Es gab ja viele Frauen im Mittelalter, die Königinnen waren.
Nein, auch diese, sie sind immer nur die Ehefrauen von Königinnen. Sie sind nicht diejenigen, die selbst herrschen. Und auch hier wieder das gleiche Modell. Sie sind die Ehefrauen und sie können die Regentin für einen unmündigen Herrscher werden. Aber sie können nie, wie etwa Elisabeth II. Oder Elisabeth die erste
eben.
König, das können sie nicht. Und auch eine schöne Sache, wenn Sie etwa an Russland denken, da haben Sie höchst erfolgreiche und einflussreiche Zarinnen mit Elisabeth I. und Katharina II., wobei auch Katharina II. Natürlich als Ehefrau zunächst mal ihren Mann beseitigen musste. Aber ihr Sohn Paul, der seine Mutter gehasst hat, hat dann, als er endlich an die Macht kam, ein Gesetz erlassen, dass nie mehr eine Frau den russischen Thron besteigen darf.
Herzlichen Dank an Maria Dettenhofer, Professorin für Alte Geschichte an der Uni München. Wir haben geredet über die ersten Königinnen und Könige heute an unserem D-Radio Wissen-Tag. Königinnen und Könige. Anlässlich logischerweise des 60. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. Und wir werden noch weiter darüber reden, über unser Thema des Tages. Und zwar unter anderem darüber, wie wir uns das Thronjubiläum jetzt genau vorstellen müssen. Wie wird gefeiert?